Tag zusammen zur neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Vor 2 Wochen ist der Abschlussbericht veröffentlicht worden zum Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel, den wir ja am 28. April 2025, also vor knapp einem Jahr hatten, der größten überregionalen oder landesweiten Stromausfälle, die wir jetzt in Europa hatten, seit über 20 Jahren. Und das ist ja schon unmittelbar nach dem Stromausfall diverse Mutmaßungen, was die Ursache gewesen sein könnte. Das kostet viel Zeit, das zu analysieren. Das hat die europäischen Übertragungsnetzbetreiber nun getan, gemeinsam mit den einzelnen Landesübertragungsnetzbetreibern, haben Daten zusammengetragen, analysiert, was gar nicht so einfach war. Und jetzt liegt der Abschlussbericht vor. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und wir schauen uns heute mal an, was steckt drin. Wir werden dem Bericht mal so chronologisch folgen. Also wie entsprechend des Aufbaus, was ist passiert, was war dann wirklich kurz vor dem Vorfall, wie hat dann auch der Wiederaufbau des Stromnetzes in Spanien und Portugal funktioniert und was heißt das jetzt eigentlich für die Zukunft, was müssen wir ändern und natürlich die große Frage, könnte sowas auch in Deutschland mal passieren? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Ausbaus der Erneuerbaren. Den ganzen Fragen, dem ganzen Blumenstrauß, dem wollen wir heute mal so ein bisschen nachgehen. Wo stehen wir? Also 28. April 25 mittags ist in Spanien und Portugal auf der Iberischen Halbinsel der Strom ausgefallen, landesweit. Und zwar, das gibt so verschiedene Klassifizierungen, ein sogenannter Scale-3-Vorfall. Der bedeutet, also das ist die Stufe dieser sogenannten Incident Classification Scale. Das ist, eine höchste Stufe heißt, die Europäische Union muss sich diesem Thema annehmen, muss sich das genau angucken, muss analysieren, woran hat es gelegen. Ganz kurz zusammengefasst, bevor wir ins Detail einsteigen, also das Stromnetz war wirklich, das war ja Ende April, sind wir noch im Hochfrühling, war wirklich an der Grenze seiner Belastbarkeit aus unterschiedlichen Gründen, gucken wir uns gleich mal an, sodass wirklich eine kleine Kaskade sich aufgebauscht hat, sind tatsächlich auch ein paar Entscheidungen getroffen worden, ein paar menschliche Entscheidungen, die ich sag mal, gut gemeint waren, aber dann genau das oder negativen Effekt hatten, was man in dem Moment gar nicht so sehen konnte oder beurteilen konnte, sodass dann eine Kaskade von vielen einzelnen Punkten dazu geführt hat, dass es dann zu diesem Ausfall kam. Positiv hervorzuheben, das wird vielleicht direkt am Anfang, das berichtet dann auch oder steht auch in dem Bericht, dass der Wiederaufbau des Stromnetzes sehr gut geklappt hat unter den schwierigen Bedingungen. Innerhalb von 24 Stunden waren, oder weniger als 24 Stunden, waren Spanien und Portugal wieder am Netz. Das ist sehr positiv hervorgehoben in dem Bericht, dass das sehr koordiniert funktioniert hat. Herausforderung für dieses ICS Expert Panel, also Kommission, die sich damit beschäftigt hat, das waren 49 Experten, die tatsächlich nicht aus Spanien und Portugal waren, damit es halt unabhängig ist. Die Federführung lag in Österreich und Ungarn. Die waren auch physikalisch nicht betroffen von dem Vorfall. Also klar, Spanien, Portugal, Frankreich waren direkt an den Pyrenäen noch ein bisschen betroffen. Wir haben es natürlich in ganz Europa gemerkt durch die Frequenzschwankungen. Aber wichtig war einfach, da ein objektives Team draufzusetzen. Herausforderung war tatsächlich die Blindheit bei vielen kleinen Anlagen, weil die kleinen Photovoltaik-Dachanlagen in Spanien, das gleiche Problem haben wir in Deutschland, weitestgehend unüberwacht sind und vor allem für die Übertragungsnetzbetreiber unsichtbar sind. Das ist für das Nachvollziehen der Fehlerkette ein echtes Problem gewesen. Also alles, was unter 1 Megawatt Leistung ist, das sind natürlich typischerweise die Photovoltaik-Dachanlagen, sowohl die kleinen Hausdachanlagen als auch die großen Dachanlagen auf Industriegebäuden. Da brauchte man Daten, die tatsächlich gab es auf dieser Ebene nicht. So, diese Daten wurden zusammengeführt und vielleicht vorab direkt mal die Kernaussagen, die in dem Bericht identifiziert wurden als physikalische Phänomene, die identifiziert wurden und die dann auch am Ende zu dem landesweiten Stromausfällen geführt hat. Es gab zwei physikalische Phänomene und ich will gar nicht jetzt in die Tiefe gehen, in die Elektrotechnik einsteigen. Das ist dann eher was für echte Experten-Podcasts. Also wer der einsteigen will, der Bericht selber, 472 Seiten. Also wer da mal tief einsteigen will in Netztechnik, Elektrotechnik, boah, also ist schon spannend, da mal reinzuschauen. Also es gab war eine hochdynamische Kaskade an Fehlern, die dann aufgetreten sind. Zwei zentrale physikalische Phänomene haben das spanische und portugiesische Netz, und Ausgangspunkt war tatsächlich in Spanien, das portugiesische Netz konnte nur gar nicht anders als dann mit ausfallen, waren zwei Frequenzschwingungen, die beobachtet wurden. Sogenannte Forced Oscillations, Konverter getrieben, also Umrichter, diese Schwingung angeregt haben, eine mit 0,63 Hertz, also ein Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde, also mit 0,63 Hertz, die war regional ziemlich begrenzt. Und dann gab es eine zweite Schwingung, eine sogenannte Inter-Area Oscillation, die zog sich durch komplett Europa, einmal von West nach Ost, mit 0,2 Hertz, also alle 5 Sekunden gab es da eine East-Central-West-Mode, wird das im Bericht genannt, die dort sich durch Europa, also Energie ist in Europa hin und her gependelt mit einer Frequenz von 0,2 Hertz. Weiterer Aspekt war dann noch, dass bei den konventionellen Kraftwerken, wir haben ja gerade über die Photovoltaikanlagen gesprochen, bei den konventionellen Kraftwerken, die waren nicht in der Lage, die geforderte oder die notwendige Menge an Blindleistung bereitzustellen. Gucken wir uns euch an, was das bedeutet. Also der Schwellenwert von 75% bei der Bereitstellung von Blindleistung ist nicht erfüllt gewesen. Und dann haben Anlagen das getan, was sie tun sollen, nämlich bei einer Überspannung. Das heißt, wenn die Spannung im Netz zu hoch ist, schalten diese Anlagen aus Schutzgründen ab, damit sie selber keinen Schaden nehmen. Das ist fest einprogrammiert, das muss so nicht sein, aber das ist bei Photovoltaikanlagen insbesondere der Fall, dass das auch so vorgegeben ist, regulatorisch. Also es ist nichts, wo man sagt, ach, das hätte man anders einstellen können. Nein, das ist regulatorisch so vorgegeben. Und diese, als die Anlagen sich abgeschaltet haben, waren wir schon mitten in der Kaskade, so schnell konnte man gar nicht reagieren. Es gibt dann so ein Root Cause Tree in diesem Bericht, ein Ursachenbaum, der 14 Hauptfaktoren identifiziert, die diese strukturellen, diese situativen Ursachen beschreiben für ein, und was war dann die Ursache? Ein Spannungsanstieg, der dann am Ende in einer Sequenz gemündet ist, der dann zum Blackout geführt hat. Die Quintessenz, auch damit fangen wir ruhig mal an, weil in solchen Berichten ist es immer so, es gibt am Anfang so die Executive Summary, also die Zusammenfassung, die schreibt man in solchen Berichten typischerweise nach vorne. Warum? Weil die Leute, die schnell lesen, müssen nicht nach hinten blättern, die Zusammenfassung, sondern die können direkt vorne gucken, ah, was steht vorne, da stehen schon die wichtigsten Fakten. Deswegen fange ich damit tatsächlich auch an. Also es gibt 17 Empfehlungen, was wir jetzt in Europa verbessern sollten, und zwar an verschiedenste Organisationen oder Beteiligte im Markt. Die Übertragungsnetzbetreiber, das sind diese TSOs, die Verteilnetzbetreiber an die nationalen Behörden und so weiter. Was wir jetzt umsetzen sollten in den nächsten Wochen und Monaten, eigentlich nicht Jahren, um unser Stromnetz oder zu verhindern, dass so etwas nochmal auftreten kann. Das ist ein sehr, sehr unwahrscheinliches Ereignis, kann aber nochmal passieren. Also, wir müssen ein paar Anpassungen vornehmen. So, jetzt machen wir mal chronologisch. Was ist passiert? Frühlingstag, 28. April, vormittags, Uhrzeit 9 bis 11 Uhr. Top-Bedingungen. Es war sonnig, es war ein bisschen windig. Das führte schon dazu, dass die Preise am Spotmarkt und am Day-Ahead-Markt quasi bei 0 Euro die Megawattstunde in Spanien waren. Was dazu führte, dass Spanien nach Frankreich 5 Gigawatt Leistung exportiert hat in das Nachbarnetz. Ja, also das ist schon mal also nichts Außergewöhnliches, aber es waren schon, also die Bedingungen waren erstmal gut, aber das ist so mal der Ausgangspunkt. So, dann gab es schon erste, ich habe ja gerade gesagt, die Spannung im Übertragungsnetz war schon an der Grenze. Kommen wir gleich noch im Detail zu. Aber Spanien betreibt seine eigenen Netze immer an der obersten Kante der zulässigen Kilovolt-Zahlen und sehr nah an der 435 kV-Marke. Typischerweise liegt dann die Spannung im Übertragungsnetz in anderen Teilen Europas, also Deutschland, Frankreich und so weiter, eher so im Bereich zwischen 400 und 420 Kilovolt. Die Spanier betreiben es immer etwas mehr an der Kante, aus unterschiedlichen Gründen. Und es gibt dann tatsächlich einzelne Knotenpunkte und Media, der war schon sehr nah an diesem obersten Grenzwert dran, was die Spannung angeht. Frequenz, 50 Hertz, alles noch kein Problem. Dann, wenn wir uns noch angucken, viele Faktoren. Es waren zwei grenzüberschreitende Leitungen abgeschaltet, aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen. Ganz normaler Vorgang. Und zwar einmal zwischen Spanien und Portugal und zwischen Spanien und Frankreich. Es war eine 400 kV-Leitung, also Kilovolt, und eine 220 kV-Leitung zwischen Spanien und Frankreich. Dann, und das war halt ein weiteres Problem, dass in Teilen im Süden Spaniens sogenannte Schandreaktoren abgeschaltet worden sind, weil es lokale Spannungsabfälle während vorheriger Oszillationsepisoden gab. War mit einem Treiber, um dort nicht reagieren zu können. Also Schandreaktoren, das sind also quasi Einheiten, die Blindleistung bereitstellen. Gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen an. So, das heißt also, am Vormittag war das spanische und damit auch das portugiesische Stromnetz schon hoch belastet. Alles immer noch gut, kein Problem. Aber es war an der Belastungsgrenze. Und es gab halt keine, also die Blindleistungsreserve war aufgebraucht. Vielleicht da mal kurze Seiteneinschub zum Thema Blindleistung. Wie erklärt man jetzt, was Blind-, Wirk- und Scheinleistung ist? Also die Wirkleistung ist das, was wir nutzen können physikalisch als Energieform. Das ist das, deswegen heißt sie auch Wirkleistung. Und dann gibt es im Stromnetz durch die, wenn man Wechselstromnetz, sind ja Sinuskurven, wenn also jetzt Strom und Spannung nicht synchron laufen, sondern leicht auseinander, haben wir eine Phasenverschiebung. Das führt dazu, dass wir auch noch eine sogenannte Blindleistung im Netz haben, die energetisch das Stromnetz belastet. Entsteht halt dadurch, dass wir halt Spulen und Kondensatoren, also unterschiedliche Arten von Widerständen im Netz haben. Also induktive Widerstände oder induktive Elemente und kapazitive Elemente, die zu so einer Phasenverschiebung führen, die teilweise halt auch, also wir können diese Blindleistung nicht nutzen, diese Blindleistung ist aber wichtig vor allen Dingen für die Spannungsstabilisierung. Vielleicht mal ein Bild dazu, um da mal so ein Gefühl zu bekommen, mit Bildern muss man ein bisschen vorsichtig sein oder Analogien. Aber was die Wirkleistung ist, das, wenn ich in die Pedale trete auf dem Fahrrad, fahre ich vorwärts. Das ist die Blindleistung. Die Wirkleistung ist die Leistung, die mich auf dem Fahrrad nach vorne bringt, wenn ich in die Pedale trete. So, und die Blindleistung ist mein Ausbalancieren, mal nach links, nach rechts, um mich stabil zu halten. Das bringt mich nicht nach vorne, das bringt nur das Treten auf den Pedalen, damit ich vorwärts komme mit dem Fahrrad. Und die Blindleistung, die ich erbringe auf dem Fahrrad, ist halt permanent mit dem Lenker, mit dem Oberkörper, mich so ein bisschen abzustützen, um dann auch auf unvorhergesehene Dinge, wenn da so ein kleiner Hubbel auf dem Fahrradweg ist oder irgendeine Wurzel, sowas, damit ich dann solche Effekte ausgleichen kann. Das brauche ich nicht, um von A nach B zu kommen, wo eigentlich brauche ich schon, weil ich halt immer mich stabilisieren soll. Und dafür ist die Blindleistung da, wie gesagt, Beispiel, das ist nicht perfekt, aber kriegt mal so ein Gefühl, vor allem für diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag sich mit Netztechnik und Elektrotechnik auseinandersetzen, ist es vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel, wie man es verstehen kann. So, jetzt sind wir 9 bis 11 Uhr. Jetzt sind wir in der zweiten Phase. Wir nähern uns dem Vorfall, der dann um 12.32 Uhr aufgetreten ist. Wir beobachten um 11.06 Uhr und jetzt wird es wirklich minutengenau. Wir kommen gleich in die Sekunden oder sogar Millisekunden. Also es wird sehr, sehr schnell, wird das Zeitfenster sehr klein, was wir betrachten müssen. Und das war dann auch die Herausforderung in dem Bericht. Also ersten Warnsignale, also ersten Instabilitäten, die wir im Netz beobachtet haben. Ich hatte jetzt so einen Lastanstieg gehabt um 11.06 Uhr, dann zwischen 12.03 Uhr und 12.08 Uhr, ne, genau auf die Uhrzeit gucken, gab es halt diese erzwungene Oszillation, diese Schwingung mit 0,63 Hertz. Das ist die, kann man genau lokalisieren, auf welcher Achse sich das verbreitet hat in Spanien zwischen Calmora und Almaraz. Entschuldigung, dass ich jetzt die spanischen Namen nicht perfekt ausspreche. Mein Spanisch ist nicht existierend. Das war kein normales Schwingen. Also wir haben natürlich immer eine Variabilität in der Frequenz. Das hat halt zig Gründe. Und dann gab es halt plötzlich diese 0,63 Hertz Instabilität, die so ein bisschen, ne, also zusätzlich das Netz belastet. Und da kam dann, darauf folgte, 11 Minuten später, 12.19 Uhr bis 12.22 Uhr, eine lokale Instabilität, diese lokale Instabilität hat dann die europaweite Instabilität verursacht mit einer Frequenz von 0,2 Hertz. Die hat sich also 3 Minuten gehalten, die dann von Ost nach West ging. Einmal quer durch Europa. Also auch da hohe Amplitude in der Frequenz. Das heißt, das ist nicht normal. Das sind Dinge, die wurden halt angetrieben in dem System. Was dann passierte, um diesen Oszillationen entgegenzuwirken, hat die Red Eléctrica, das ist der spanische Übertragungsnetzbetreiber, den grenzüberschreitenden Austausch wegen dieser Oszillationen reduziert mit dem Nachbarn. Also, dass man da versucht hat, was tun wir bei Schwingungen? Ne? Kennt man ja selber, wenn es so auf dem Fahrrad ein bisschen wackelt, man versucht da so gegenzusteuern. Das ist also auch entsprechend passiert. Das Gleiche ist dann um 12.19 Uhr, als dann diese 0,2 Hertz, also eine Schwingung hat dann 5 Sekunden gedauert, hat dann Red Eléctrica das auch nochmal bei der zweiten Leitung versucht, um einfach da gegenzuschalten, da nochmal eine Reduktion der Leistung angefordert. Man sieht das auch ziemlich genau in den Daten, was dann da wie wo passiert, wie man da reagiert. Es gab also Frequenzschwankungen und gleichzeitig haben wir auch hohe Variabilitäten in der Spannung der Übertragungsnetze gehabt, also im Kilovolt-Bereich. Normalerweise, wenn solche Frequenzen auftauchen, kann man die ganz gut wieder einfangen. Warum? Wir haben halt im Stromnetz, da kommen wir ja her, diese großen Schwungmassen, also Kraftwerke, da dreht sich ja etwas, nämlich große Metallkörper, die sich drehen, die den Strom über Induktion dann erzeugen in den Generatoren. Und die können halt durch ihre Trägheit solche Schwingungen ganz gut auffangen. Das geht mikroelektronisch auch in Wechselrichtern. Die meisten Wechselrichter sind da nur nicht drauf eingestellt. Das heißt also, durch diese Energiewende, und jetzt auch das war natürlich sofort wieder groß, ja, die Energiewende ist schuld, sie hat eine Rolle gespielt, nämlich die Wechselrichter aus den Photovoltaikanlagen haben eine Rolle gespielt, aber sind nicht allein ursächlich. Wenn wir die alleine gehabt hätten, wäre das nicht passiert. Aber Geschrei, wie gesagt, kann man erwarten, ist ja, oder kann man sich denken, ist entsprechend groß. Aber tatsächlich war Spanien nicht in der Lage, diese beiden Frequenzoszillationen nochmal aufzufangen, das ging, aber es war halt etwas schwierig. Also was ist jetzt passiert? Also Red Eléctrica hat also die Oszillation, um sie zu dämpfen, den Export nach Frankreich gedrosselt und interne Leitungen in Spanien gekoppelt, um halt diese Impedanz zu senken. So, aber was ist jetzt passiert? Wir haben die Leitung zugeschaltet, das erhöhte zwar die Dämpfung, dass also diese Oszillation, diese Schwingung kleiner wurden, aber die Spannung ist nach oben gegangen. Kann man sagen, ach, das ist nicht so schlimm, aber durch die Reduktion der Leistungsbelastung sank auch der Blindleistungsbedarf, aber die natürliche Blindleistungsproduktion ist angestiegen. So, und jetzt war das Problem, ich habe ganz am Anfang berichtet, halt diese Blindleistungskompensatoren, das sind also große elektrische Einheiten, die also, ich sag mal, Blindleistung einfach aus dem Netz saugen können, wie so ein Schwamm. Wir bleiben mal in diesen stark vereinfachten Bildern, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie man jetzt elektrotechnisch solche großen Blindleistungs- oder solche Schandreaktoren aufbaut. Aber die haben wir, die wurden vorher abgeschaltet, weil das Netz schon unter Belastung war. Das führte dazu, dass die jetzt aber fehlten, um diese natürliche Blindleistungsproduktion aufgrund dieser Anpassung des Übertragungsnetzbetreibers aufzufangen. Das führte halt dazu, dass man, ne, also wirklich an, also auf der Messerspitze oder Rasierklinge balanciert ist. Das Netz war wirklich echt schwierig. Ne? Also wir haben diese Blindleistungs- oder Schandreaktoren, die waren wegen der niedrigen Spannung während der Oszillation immer null abgeschaltet worden. Spannung sprang sprunghaft an. Ein weiteres Problem, auch das ist regulatorisch so eingestellt, dass die Erneuerbaren, also Windenergie und Photovoltaik, einen starren Leistungsfaktor haben. Das heißt, die sind technisch, könnten die auch Blindleistung bereitstellen. Modernere Anlagen sind dazu verpflichtet. Aber es gibt viele Anlagen, die haben diese Regulatorik bei den Betrieben aber noch nicht gehabt oder wurden nicht nachgerüstet oder müssen sie auch nicht, weil sie zu klein sind. Das heißt, die sind nicht in der Lage, diese Blindleistungskompensation durchzuführen. Aber auch die konventionellen Kraftwerke haben nicht das getan, was bei der Blindleistung, ne, also nochmal das Bild, ne, also dieses Ausgleichen, Ausbalancieren auf dem Fahrrad zu tun. Weniger als 75% der Blindleistungsbereitstellung ist auch erfolgt. Ne? Also es gibt einen Sollwert und da lagen diese konventionellen Kraftwerke, also Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, Kernkraftwerke in Spanien, lagen da drunter. 75% unter dem Sollwert. Das heißt, auch die haben ihren Job nicht gemacht, obwohl sie dafür ja gerade gemacht sind. Ja, und dann nächstes Problem, weil das jetzt so schnell und so dynamisch ist, das sieht man in den Stromnetzen nicht. Das heißt also, die ganzen Überwachungssysteme in den einzelnen Überwachungseinheiten der Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber sind gar nicht auf so eine hohe Dynamik ausgelegt. Die Messdaten liegen gar nicht vor, fangen halt irgendwann im Sekunden- oder Subsekundentakt. So, und jetzt kommen wir immer näher an die Uhrzeit 12.32 Uhr, den Point of No Return. Also was haben wir? Wir haben die Blindleistungsreserven um die Stabilisierung auf dem Fahrrad. Wir wackeln immer mehr, sind aber nicht mehr in der Lage zu fahren, weil wir fahren quasi freihändig. Wir können quasi nur ein bisschen mit dem Oberkörper uns sortieren. Macht Bild nur mal als grober Anhaltspunkt, wo wir gerade stehen. Dann, weil in diesem hochdynamischen System der Mensch eingegriffen hat, haben wir gesagt, diese Schandreaktoren wurden manuell von Menschen abgeschaltet. Der Mensch kann ihn, da muss telefoniert werden, da muss getan, das ist nicht nur ein Knopfdruck, da muss viel getan werden. Der Mensch ist viel zu langsam mit einem so hochdynamischen System. Das war ein zweites Problem. Und die starre Regelung der Photovoltaikwechselrichter verhinderte jede dynamische Anpassung, weil die einfach regulatorisch vollkommen korrekt auf harte Parameter eingestellt worden sind. Das ist heute anders, aber das war so. Ja, das ist die Situation, vor der wir stehen. Und dann kam es halt in diese Kaskade. 83 Sekunden des Kollapses. Also das war dann der Fall. Also die Initialzündung. Fangen wir damit an. 12.32 Uhr und 0 Sekunden. In dem Bericht sind wir jetzt im Sekundentakt. Das, so schnell ging das dann plötzlich. Wir beobachten, wegen der, also weil dieser Zustand ja schon sehr instabil war, der kippte dann um 12.32 Uhr und, ich muss dazu sagen, immer 0 Sekunden kippte. Die Nettolast im Verteilnetz stieg um 317 Megawatt an. Das waren jetzt nicht nur PV-Abschaltungen, sondern auch Lastverhalten aus der Spannungshaltung. Also je höher die Spannung, desto mehr Leistung bezogen bestimmte Verbrauchergruppen. Gleichzeitig, weil es halt dann zu dieser Spannungsschwankung kam, hat sich die Einspeisung aus den erneuerbaren Energieanlagen, Wind und vor allem Photovoltaik, um 208 Megawatt reduziert. Und wir hatten halt, wie gesagt, diese Blindleistung nicht. Das heißt also, wir hatten plötzlich eine Abweichung von rund 500 Megawatt. Und die konnten wir nicht auffangen, vor allem waren die Blindleistungsreserven auch nicht vorhanden. Also das spielt alles eine Rolle. Leistung und halt die Spannungsregulierung. So, und jetzt bricht das System zusammen. Um 12.32 Uhr und 57 Sekunden fällt der erste Dominostein an Transformator in Granada. Der hat zu dem Zeitpunkt 355 Megawatt eingespeist über diesen Transformator und auch 165 Megavolt Ampere an Blindleistung absorbiert. Der löste seinen Überspannungsschutz. Das heißt, die Spannung war zu hoch. Der sagt, packe ich nicht, wenn ich weitermache, gehe ich kaputt, ich gehe aus. Das verursachte einen massiven Spannungssprung und wir haben sofort so eine Asymmetrie in den drei Stromphasen gehabt. Das führt dazu, dass wir jetzt also die Spannung bei Badajoz 432,4 Kilovolt hatte. Das löste eine Kaskade aus, dass nämlich dann weitere Photovoltaikanlagen sich abgeschaltet haben. Dann 12.33 Uhr und 17 Sekunden, also innerhalb von einer Sekunde gab es so eine Art, ich sag mal, Südwelle, Segovia, Huelva, Sevilla und Cadares, dass dort viele Anlagen sich auch abgeschaltet haben. Das heißt, innerhalb von 18 Sekunden, also von 12.33 Uhr und 0 Sekunden auf 12.33 Uhr und 18 Sekunden, verlor die Iberische Halbinsel insgesamt 2,5 Gigawatt an Erzeugungsleistung. 1,6 Gigawatt PV, Rest waren andere Kraftwerke. Auch das kann man in den Daten sehr gut sehen, wie schnell dann diese Leistung innerhalb dieser, also insgesamt waren es dann ja von 12.32 Uhr bis 12.33 Uhr und 15 oder 18 Sekunden, ging halt diese 2,5 Gigawatt verloren und die Spannung stieg von 410 auf 440 Kilovolt an der Verteilstation in Carmona. Das, also man kann auch sehen, in dem Bericht sind dann so Heatmaps, also Karten, wie sich dann die Spannungsverteilung dann quasi quer im Land verbreitet hat. Man sieht sogar räumlich ziemlich genau, der Bericht sagt dann, also manche haben sie nur regional definiert auf der Karte. Manche Regionen haben sie auch eindeutig identifiziert. Also man kann genau die Kaskade sehen im Bericht, wie das sich durch Spanien und dann auch Portugal gefressen hat. Und dann kommt der Kollaps. Wir sind 12.33 Uhr und 19 Sekunden, viele Uhrzeiten, aber ach, wir müssen jetzt sehr genau arbeiten. Wir haben Spanien und Portugal, die Iberische Halbinsel, verliert die Synchronität mit dem übrigen europäischen Kontinent. Und dieser Verlust der Synchronität brach so schnell ein, dass also das System konnte gar nicht durch seine Trägheit gar nicht mehr reagieren. Das führte eine Sekunde später, 12.33 Uhr, 20 Sekunden dazu, dass sich Marokko, ne, also die Direktleitung, eine Gleichstromleitung zwischen Marokko und Spanien, die trennte sich aufgrund von Unterfrequenzen. Eine weitere Sekunde später, also 12.33 Uhr, 21 Sekunden, automatische Trennung der Kuppelleitung zwischen Frankreich und Spanien. Damit war die Iberische Halbinsel eine iberische Insel, zumindest was das Stromnetz anging. Naja, und dann noch zwei Sekunden später, um 12.33 Uhr, 23 Sekunden, finale Trennung der Gleichstromleitung nach Frankreich. Und damit war die Iberische Halbinsel komplett elektrisch isoliert. Und damit ist alles zusammengebrochen. Eine Minute später, 12.34 Uhr, wurde also informiert, dass die Halbinsel einen totalen Blackout hat. Dann war, ne, zack, boom, alles dunkel. Kein Licht, kein Handy, kein Laden-Elektroauto, kein Kühlschrank, kein gar nichts. Keine Pumpen, ne? Also Stromausfall heißt ja immer, keine Pumpe funktioniert, ob das jetzt eine Heizungspumpe ist, eine Wasserpumpe, whatever. Alles weg. Und also 12.34 Uhr, kompletter Stromausfall in Spanien. Was sind die Lehren aus dem Kollaps? Das ist das, was in dem Bericht dann dargestellt wird. Es war jetzt nicht ein Teil, was dazu geführt hat, dass das ganze Netz zusammengebrochen ist, sondern es waren also eine Interaktion aus einem unkoordinierten Schutz, starren Regeln von verschiedenen elektrischen Einheiten und einer fehlenden Dynamik im Netz. Das war so, also hätte man vorhersehen können, ist aber tatsächlich in der Tiefe so nicht berücksichtigt worden. Und wie gesagt, also das System selber ist halt auch etwas anfälliger eigentlich für solche Sachen, weil das spanische Übertragungsnetz, dieses 400 Kilovolt-Netz, einen deutlich breiteren Spannungsbereich hat, nämlich 380 bis 435 Kilovolt. Das ist technisch möglich, aber der Rest der Europäischen Union hat ein deutlich schmaleres Netz, das sind nur 400 bis 420 kV. Ja, das ist die Lage gewesen. Und jetzt gibt es natürlich, ne, weiß nicht, ob man Schuldzuweisung sagen kann, aber jetzt wollte man nicht wissen, woran liegt es. Also, wir haben die Problematik der Blindleistung angesprochen, ne, dass also die konventionellen Einheiten die Blindleistung nicht bereitgestellt haben. Auch das zeichnet der Bericht sehr deutlich dar, dass es da zwischen soll und ist klare Abweichungen gegeben hat. Es gab keine Echtzeitsichtbarkeit, also es gibt kein Echtzeitmonitoring des Netzes. Es ist noch zu träge und das mag in der Vergangenheit im klassischen guten alten Stromnetz, will ich es mal nennen, hat das noch funktioniert, auch nicht immer. Aber wenn sich das Netz kritischen Werten nähert, braucht man eine viel genauere operative Überwachung des Netzes. Das gab es nicht oder das gibt es nicht, nicht in Spanien, nicht in Portugal, auch nicht in Deutschland. Da müssen wir, kommen wir am Ende nochmal zu, muss man entsprechend nachschärfen. Die erneuerbaren Energien, werden im Bericht so ein bisschen als Brandbeschleuniger tituliert, sie sind nicht alleine schuld, aber sie haben auch eine Rolle gespielt, weil die erneuerbaren Energien nicht gegen diesen Spannungsanstieg, den wir im Netz beobachtet haben, gegengesteuert haben, sondern die haben einen starren Leistungsfaktor gehabt. Sie konnten also vor allem das Thema Blindleistung, da konnten sie nicht darauf reagieren. Das heißt, in dieser schnellen Dynamik in der Krise haben sie tatsächlich eher den Blackout beschleunigt als geglättet. Naja, und das in der Gemengelage hat dann dazu geführt, dass das Problem sich dann auf die Iberische Halbinsel bereiten konnte. Ja, und dann auch letzter Punkt noch, dass die menschliche Reaktionszeit von 83 Sekunden, das war ja wirklich die Zeit, in der das Netz komplett zusammenbrach. Der Mensch kann so schnell nicht reagieren. Das heißt, dieses Abschalten dieser Schandreaktoren, das waren manuelle Steuerungen, das kann man dann so schnell nicht wieder zurückdrehen. Ja, und jetzt geht es an den Wiederaufbau des Stromnetzes. Jetzt ist Licht aus. Da geht nichts mehr. Fährt kein Fahrstuhl, keine Straßenbahn, kein Zug, nichts. Ich kann noch nicht tanken, weil Tankstelle braucht Pumpe und eine Pumpe braucht Strom. Krankenhäuser laufen weiter. Glücklicherweise, da springen ja Notstromaggregate an. Also ein Minimum an elektrischer Energie wird natürlich bereitgestellt. Jetzt geht es halt los, dass man versucht hat, natürlich möglichst schnell, da gibt es natürlich auch entsprechende Krisenpläne, wie man sowas macht, um die beiden Netze in Spanien, Red Eléctrica und REN in Portugal, wieder hochzufahren. Auch das hat nicht perfekt geklappt. Es gab zwei Ansätze. Also was muss ich machen, wenn ich ein Netz hochfahre? Kraftwerke brauchen, das ist so ein bisschen komisch, oder klingt im ersten Moment komisch, Kraftwerke brauchen Strom für den Betrieb. Das heißt, ich kann ein Kohlekraftwerk, wenn das getrennt ist vom Netz und aus ist, kann ich es nicht einfach hochfahren, dafür brauche ich Strom. Was funktioniert, was quasi sogenannt schwarzstartfähig ist, sind Wasserkraftwerke. Klar, ziehe einen Stöpsel, dann dreht sich die Turbine und sofort habe ich Strom. Die brauchen keine Hilfsenergien, um zu laufen. Und wir können natürlich Strom aus Nachbarregionen zuführen, also aus Frankreich und Marokko. Auch das ist passiert. Also man hat dann wieder angefangen, im nördlichen Teil Spaniens, an der Grenze zu Frankreich, Pyrenäen, dort über die französische Spannung wieder das Netz aufzubauen. Das ging dann schon um 12:15, also 12.43 Uhr ging das schon los. Das war also keine 10 Minuten nach dem Ausfall, sind Maßnahmen ergriffen worden. Kurz nach eins kam dann aus Marokko, also von Süden über die Straße von Gibraltar und das Mittelmeer, gab es dann die ersten Verbindungen wieder im südlichen Teil Spaniens. Problem ist, wenn ich jetzt so das Netz aufbaue, ich muss ja wieder Erzeugung und Verbrauch in Deckung bringen. Das ist, wenn das Netz groß ist, kriegt man das ganz gut gesteuert. Aber wenn ich anfangen muss, alles ist aus, dann bringe ich Energie rein ins System, dann muss ich aber auch den Verbrauch hochfahren. Und zwar immer synchron, dass ich bei 50 Hertz bin. Weiche ich davon ab, bricht das Netz sofort zusammen. Das ist ein paar Mal passiert in verschiedenen Regionen in Spanien. Auch das kann man tatsächlich sehen, wie dann nach und nach in Teilen von Spanien und Portugal dann das Netz wieder hochgefahren worden ist. Das ist so der Top-Down-Ansatz, also ich nehme Nachbarnetze. Bottom-Up-Ansatz, das sind halt diese schwarzstartfähigen Kraftwerke, dass ich also Hydropower Plants, Wasserkraftwerke nutze, da sind die perfekt für geeignet, die dann in einem ganz kleinen, regional begrenzten Bereich anfangen, wieder Strom zu produzieren. Da muss ich halt gucken, dass ich das Netz wieder langsam aufbaue, stabilisiere, Spannung halte, Frequenz halte. Das funktioniert. Dann bricht, wenn da irgendwas nicht passt, bricht das Netz wieder zusammen. Ich muss von vorne anfangen. Das ist schon eine Sisyphus-Arbeit. Aber mit der nötigen Geduld. Man darf halt nicht vergessen, was halt ganz, ganz schwierig ist, ist, in dem Moment zu kommunizieren. Strom ist weg. Heißt also kein Computer, kein Handynetz, nix. Auch das war ein Problem und auch ein Kritikpunkt der Kommission, dass es also ein redundantes Notfallsystem geben muss, was auch funktioniert, wenn kein Strom da ist. Ja, ziemlich doof, wenn ich ein Notfallsystem aufbaue auf der Basis, dass Strom vorhanden ist. Und wenn kein Strom da ist, funktioniert das System auch nicht. Naja, also das heißt, wir haben einmal aus dem nördlichen Teil, über Frankreich gab es was, dann über Aragon im nordöstlichen Teil oder an der Mittelmeerküste, also oben Atlantikküste, Mittelmeerküste entlang, gab es den Ansatz. Und aus Süden ging es dann hoch über die Straße von Gibraltar. Auch das hat gut funktioniert, mal nicht gut funktioniert. Das Netz ist immer wieder zusammengebrochen. Es war auch so, dass der Übertragungsnetzbetreiber in Spanien gesagt hat, also alle Erneuerbaren, alle Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Abfallkraftwerke, denen wurde gesagt, ihr schaltet euch bitte nicht zu, ihr bleibt aus während der ersten 12 Stunden der Systemherstellung. Ihr dürft nicht einspeisen. Warum? Weil diese Systeme nicht von den Netzbetreibern unter Kontrolle zu bringen sind. Also wenn dann plötzlich die PV-Anlagen wieder anfangen einzuspeisen, dann variiert wieder die Spannung und die Frequenz und da muss man wieder ausgleichen. Da hat man keine Kontrolle drüber. Also wurde gesagt, alles, was nicht unter Kontrolle ist, das sind vor allen Dingen halt tatsächlich in dem Fall die Erneuerbaren, weil halt systembedingt in Spanien diese Anlagen nicht in die Schwarzstartfähigkeit oder die Netzaufbaufähigkeit integriert sind. Ist halt nie gemacht worden. Können, tun die das. Jetzt nicht alle, ich fange jetzt mit einer kleinen PV-Anlage an. Aber da wurde gesagt, bitte draußen bleiben. Ja, und dann halt die Kommunikation zwischen den einzelnen Übertragungsnetzbetreibern in Spanien, in Portugal, in Frankreich, aber auch europaweit. Und natürlich die Herausforderung, dass kleine erneuerbare Energieanlagen unter einem Megawatt sich dann vielleicht doch wieder zugeschaltet haben von selber. Weil, oh, jetzt ist Frequenz da, dann kann ich mich ja wieder zuschalten. Die schalten sich ab, wenn das Netz weg ist oder Spannung nicht passt, nicht im Parameterbereich ist, dann schalten die ab. Nur so, dass ich also in manchen Regionen in Spanien, das war Galicien, in Sevilla, in Barcelona und in Madrid, wegen Kommunikationsprobleme die Lastwiederherstellung sich erheblich verzögert hat, weil das örtliche Telekommunikationsnetz ausgefallen war. Naja, und dann, das waren dann wichtige positive Meilensteine bei der Wiederherstellung, um 19.32 Uhr wurde die Leitung nach Marokko und Kontinentaleuropa wieder regelmäßig synchronisiert, also wir haben wieder ein Verbundnetz gehabt. 0.22 Uhr am 29. April, also einen Tag später, war Portugal wieder vollständig am Netz, also nach rund 12 Stunden. Spanien folgte dann nach 16 Stunden, also 16 Stunden nach dem Ausfall, um 4 Uhr morgens am 29. April. Dann war alles wieder da. Und das ist in dem Bericht, das Expert Panel sagt ganz klar oder lobt ganz ausdrücklich das Engagement die konstruktive Zusammenarbeit, die Operatoren und Mitarbeiter der Übertragungsnetzbetreiber haben sie ins Auto gesetzt und irgendwo hingefahren, um dort zu sagen, so, bitte dies und jenes machen. Weil die nicht telefonieren konnten. Denn Handy ist aus und ohne Strom ist halt schwierig. Das heißt, ne, das ist halt ein Punkt, der gemacht werden muss. So, und dann zum Abschluss, was war jetzt, wenn wir jetzt mal den, oder warum war das jetzt nicht vorherzusehen? Wir konnten, oder in Spanien war es nicht möglich, diesen Blackout vorherzusagen, weil diese standardisierte Überwachung, diese Betriebsplanung einfach nicht vorhersehbar war. Die Modelle, die wir haben zur Netzsimulation, denn man wusste ja am 27. April, also einen Tag vor dem Vorfall, wie das Wetter wird. Und da haben wir gedacht, ja, wird schon passen, viel Wind, viel Sonne, ja gut, geht schon, passt schon. Aber solche Kurzfristeffekte im Sekundenbereich, das ist etwas, ne, also diese ganzen Schwingungen im, ich sag mal 0,6 oder 0,2 Hertz-Bereich, geht nicht. Das Gleiche, dass dann, also dieser Lastanstieg, der beobachtet worden ist, diese 317 Megawatt, waren tatsächlich eine unbemerkte Abschaltung tausender kleiner Photovoltaikanlagen in Spanien. Die fehlten, ne? Und dann denkt man, oh, Last ist hochgegangen. Das war für die Übertragungsnetzbetreiber nicht sichtbar. Also diese statischen Standardmodelle, die wir in der Netzplanung und Netzüberwachung haben, stoßen an die Grenze in unserer mittlerweile immer stärker leistungselektronisch gekoppelten Erzeuger, Photovoltaik und Windenergie. Wir haben immer noch ein System, was im 15-Minuten-Takt geplant wird, obwohl wir in solchen kritischen Momenten im Sekunden- und sogar Millisekundenbereich arbeiten müssen. Das heißt, die ganze Technik ist gar nicht darauf ausgelegt. Wir müssen also dynamische Echtzeitsimulationen durchführen. Das ist eine Herausforderung, das haben wir so nicht gemacht. Das müssen wir natürlich dann auch europäisch synchronisieren. Das wird der Weg sein. Naja, und was sind jetzt so die Lehren? Ne? Also was war jetzt so die Quintessenz? Ja, also dass jetzt sehr schnell die Wirkleistung großer Anlagen um 500 Megawatt abgefallen ist, dass wir diese Probleme mit der Blindleistungsaufnahme hatten. Es muss eine, also da klare Vorgaben geben, um halt zentralisierte oder auch zonale Spannungsregelungen zu haben. Das muss halt automatisiert funktionieren. Wir brauchen bessere Schutzeinstellungen, dass also solche Abschaltungen nicht so schnell funktionieren. Also auch da vielleicht mal ein weiteres Bild zu nehmen, was ist halt passiert, ne? Also wenn man ein Flugzeug fliegt und gibt Turbulenzen, sollte man nicht sofort mit dem Fallschirm abspringen und sagen, oh Gott, Panik, sondern die Netze müssen in der Lage sein, solche Turbulenzen, die es halt geben kann, heißt also Spannungsschwankungen oder Frequenzschwankungen, viel besser auszahlen. Da muss man sich halt mal anschnallen, Tisch hochklappen und sich festhalten, dann übersteht man auch solche holprigen Phasen. Und das ist halt das, was wir in den Netzen künftig brauchen und dann integrieren müssen, dass vor allem solche Spannungsschwankungen im Netz nicht dazu führen, dass sich Systeme abschalten aus Schutzgründen, sondern da halten die aus, einen kurzen Moment, dass sie halt dadurch keine weiteren Instabilitäten ergänzen. Wir müssen in der Lage sein, diese Oszillation, also diese Frequenzschwankungen besser abzufangen. Naja, und das summa summarum, ne, also da gibt es eine ganze Reihe an Forderungen, da will ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, ne, also dass man diese Spannungsregelung braucht, diese Echtzeitüberwachung fehlt, haben wir gerade darüber gesprochen, dass manuelle Steuerung natürlich vermieden werden sollte, wenn man in der Lage gewesen wäre, innerhalb von wenigen Sekunden oder Subsekundenbereich diese Shunt-Reaktoren zu steuern und dass das nicht manuell passiert, hätte man wahrscheinlich auch vieles korrigieren können. Spanien wird auch nochmal gesagt, bitte haltet euch mal strenger an diesen Betriebsspannungsbereich von 380 bis 420 kV. Das ist also keine nationale Abweichung in europaweit synchronisierten System gibt. Und dann lässt sich so ein System Absturz, so ein Blackout verhindern. Wir müssen viel automatisieren, müssen viel mehr Technik, viel mehr Intelligenz reinbringen, dass das in Deutschland so passiert, allerletzter Aspekt noch, ist sehr unwahrscheinlich, denn klar, Spanien und Portugal sind nun mal am Rande von Europa. Das heißt, die hängen halt auch nur mit wenigen Leitungen an Frankreich. Deutschland als Transitland, ne, was Strom angeht, Import-Export, hat es da tatsächlich in dem Fall viel besser. Also sowas wäre in Deutschland in der Art und Weise nicht passiert. Selbst wenn solche Spannungsschwankungen wären, die hätten wir viel besser durch unsere Nachbarländer ausgleichen können. Also da, deswegen ist auch im restlichen Teil Europas nichts passiert. Wir haben das natürlich gemerkt. Und weil Frankreich dann zum Schutz Spanien abgekoppelt hat, ist nur wird an den Pyrenäen was passiert, sonst nicht. Deswegen also, dass sowas nochmal passiert auf dem mitteleuropäischen im mitteleuropäischen Bereich ist sehr unwahrscheinlich, weil wir einfach da viel stärker verzahnt sind im europäischen Verbundnetz. Das passiert eher an den Rändern. Wir brauchen die Möglichkeit, dort auf die Dynamik zu achten. Ja, und dann wird das nicht nochmal passieren. Dass sowas nochmal vorkommen kann, keine Frage. Der letzte europaweite oder landesweite Stromausfall ist jetzt über 20 Jahre her. Deswegen, das ist ein sehr, sehr seltenes Ereignis. Es ist jetzt aufgearbeitet worden in aller Ruhe, in aller Gründlichkeit. Jetzt müssen die entsprechenden Maßnahmen sukzessive umgesetzt werden. Und dann ist diese Gefahr in der Zukunft für so einen landesweiten Blackout und sehr großen überregionalen Blackout weitestgehend gebannt.